Guten Tag, mein Name ist Kurt Huwig. Ich bin Gesellschafter von IQ Netzwerklösungen in Saarbrücken im Saarland. Wir machen Linux-Server-Systeme, Java-Anwendungsentwicklung, Schulungen und Support. Und ich bin auch Mitglied des Open-Antivirus-Projekts und über dieses Projekt möchte ich heute und hier was erzählen. Da ist die Internetadresse, sollte mal jeder draufgehen und meine E-Mail-Adresse, falls noch Fragen sind. Worum es in meinem Vortrag geht, ist zum ersten Mal die Motivation. Warum machen wir uns die ganze Arbeit? Dann stelle ich die einzelnen Bestandteile des Open-Antivirus-Projekts vor. Dann gebe ich einen kleinen Überblick über den aktuellen Status, über die verwendeten Techniken. Da wird es also etwas technisch. Und auch eine kleine Demonstration. Und am Schluss den Ausblick, was das Projekt in Zukunft machen will. Warum machen wir uns die ganze Arbeit? Zum einen sollte man sich wirklich vor Augen führen, dass auch Viren für das Linux-Betriebssystem in Zukunft sehr stark zunehmen werden. Es gibt zurzeit, glaube ich, knapp 72 Viren für Linux-Systeme. Aber ich denke, mit der weiteren Popularität, vor allem auf dem Desktop, mit immer, sage ich mal, weniger technisch versierten Anwendern, wird das auch ein immer größeres Problem werden, dass auch unter Linux-Systeme Viren auftreten. Es gibt jetzt, habe ich neulich gelesen, ich habe es heute leider nicht mehr gefunden, wo, einen XML-Virus, der unter anderem die Mozilla 098 plattformübergreifend befällt. Stand, glaube ich, in der letzten IX, irgendwo stand es drin. Und natürlich auf dem Windows-Sektor, Code Red und Nimda haben zusammen einen wirtschaftlichen Schaden von geschätzten mehr als 3 Milliarden Euro gemacht. Von Computer Economics, die haben das irgendwo geschätzt. Ist also richtiger volkswirtschaftlicher Schaden, was mich persönlich auch ein bisschen ärgert. Das heißt, das Ziel des Projektes ist es, Viren so gut es geht zu bekämpfen. Was mich auch sehr persönlich stört, sind die hohen Lizenzkosten für Virenscanner. Man zahlt, um ein Unternehmen zu schützen, zwischen 10 und 20 Euro pro Jahr und geschützten Benutzer. Das heißt, wenn es heißt, so ein Virenscanner, der kostet im Aldi 50 Mark oder so, ist für eine Firma uninteressant. Es zählt das geschützte Postfach. Das bedeutet natürlich auch, dass sich viele das Ganze nicht leisten können, insbesondere Schulen, Universitäten oder kleinere Unternehmen. Universität Saarbrücken hat zum Beispiel knapp 20.000 Studenten. Kann man sich ausrechnen, was ein Virenscanner dafür kosten würde, um 20.000 Studenten zu schützen. Was wird gemacht? Es gibt keinen Virenschutz. Was bedeutet das? Uni Saarbrücken hat eine richtig dicke Internetanbindung. Das heißt, wenn dort ein Virus zuschlägt, dann gleich richtig. Und dagegen wollen wir eben was unternehmen. Ja, natürlich auch an der Uni Saarbrücken ist es zumindest so, das Sicherheitsbewusstsein an den einzelnen Lehrstühlen, das ist von sehr gut bis zu, naja, also gerade wenn man da irgendwelche Hiwis hat, die selber kaum wissen, wie sie die Dinger bedienen müssen, hat man natürlich so keine richtig administrierten Systeme. Ja, was ich oftmals zu hören bekomme, ist, es macht überhaupt keinen Sinn, mit so einem Projekt anzufangen. Wir haben als freies Projekt überhaupt keine Chance. Da gibt es riesige Unternehmen, die haben 70 Entwickler dran sitzen, die sitzen von morgens bis abends dran, programmieren wie die Götter und ein freies Projekt hat überhaupt gar keine Chance, da mitzumischen. In der Tat ist das auch so. Es gibt zurzeit über 60.000 Viren, die bekannt sind, von kommerziellen Scannern erkannt werden. Aber was auch so schön ist, viele dieser Viren, die interessieren einfach nicht. Das sind irgendwelche Bootsektor-Viren oder DOS-Viren, die sind heute auf den heutigen Systemen gar nicht mehr lauffähig. Interessiert eigentlich nicht. Und wenn man sich ansieht, was wirklich in der Praxis im Umlauf ist, dann stellt man fest, dass zum Beispiel 2001 wir auf einem Rechner mit Virenscanner noch keine 10 unterschiedlichen Viren gefangen haben. Ja, das waren Happy 99, kam sehr oft, der Sirkam. Kam sehr oft jetzt der Bettrans, der macht an sich alles, aber so im Großen und Ganzen kommen sehr wenige Viren. Und da haben wir uns halt gedacht, okay, für diese 10 Viren, dagegen können wir was tun, die können wir analysieren, da können wir einen Scanner schreiben, dass wir wenigstens die abfangen. Und es ist in der Tat so, wir haben das Ganze bei uns auf dem Mail-Server laufen und seit 4 Monaten ist kein Virus durchgegangen, beziehungsweise jeder, der durchgegangen ist, wurde danach analysiert und geht jetzt nicht mehr durch. Und ich sage mal, das wäre jetzt etwas, womit man zumindest mal einen Großteil der Viren, die heute unterwegs sind, abfangen kann. Ja, unter was steht das Ganze? Das Projekt steht unter der GPL, das heißt, jeder darf alles nutzen. Was allerdings etwas Besonderes ist, wenn ein Dritter etwas programmiert, muss er das Copyright auf das Projekt übertragen. Und zwar hat das einen ganz besonderen Zweck. Es gibt nämlich auch eine kommerzielle Lizenz. Die Philosophie von unserem Projekt ist, so viel Virenschutz wie möglich. Wenn jetzt einer daherkommt und sagt, ich habe eine Textverarbeitung oder ein Chatprogramm und braucht dafür einen Virenscanner und möchte gern euer Produkt verwenden, dann hat er das Problem, das steht unter der GPL, wenn er den Scanner verwendet, muss er sein komplettes Produkt GPL machen. Und das machen, ja, macht im Endeffekt keiner. Aus dem Grund sagen wir, okay, wenn ihr das unbedingt wollt, dann müsst ihr zahlen. Zwar nicht so viel wie bei den Großen, die bieten das auch an. Und das ganze Geld, was wir darüber einnehmen, zurzeit ist es noch gar nichts, aber das ist immer noch vor, geht in das Projekt. Das heißt, damit werden die Entwickler bezahlt, dass sie sich eben Vollzeit damit beschäftigen können. Und der entsprechende Lizenznehmer kann dann den Virenscanner bei sich in seinem Produkt nutzen. Der Endeffekt davon ist, wer also keine GPL nutzen will, also keine GPL-Programme machen will, muss zahlen und damit im Endeffekt das Projekt unterstützen. Ich denke, es ist eine ganz gute Philosophie, machen auch andere, die hier BerkeleyDB verwendet was Ähnliches und bei Qt, Qt von KDE ist ja dasselbe. Ja, aus welchen einzelnen Bestandteilen besteht das Open-Antivirus-Projekt? Ich habe jetzt mal hier nur die wichtigsten aufgezählt. Es geht los mit dem Pattern Finder, ist in Java programmiert und dient dazu, Virensignaturen zu bestimmen. Komme ich gleich noch, gehe ich noch ganz detailliert drauf ein. Dann der Scanner Daemon, das ist ein Viren-Scan-Dienst, dem kann ich zurzeit einen Dateinamen schicken oder eine Datei schicken und er sagt mir zurück, ja, ist sauber oder ist infiziert mit diesem und jenem Virus. Dann haben wir den Virus Hammer, das ist ein Standalone-Programm, was ich einfach so starten kann und meine Festplatte auf Viren scannen. Dann gibt es den Samba V-Scan, das ist ein Patch für den Samba, mit dem ich on-access Viren scannen kann. Das heißt, jede Datei, die zugegriffen wird beim Samba, wird auf Viren geprüft. Kann ich also meinen File-Server schützen. Zurzeit leider nur Lesezugriff. Und es kommt noch rein, dass Schreibzugriffe geprüft werden. Und schließlich noch Squid V-Scan. Das ist ein Patch für den Squid, wo jede Datei, die über den Squid übertragen wird, auf Viren gescannt wird. Der aktuelle Status des Projektes ist, es werden ca. 1300 Viren erkannt. Das ist, hatte ich vorhin schon erwähnt, auf einem Mail-Server aktiv. Es ist integriert in Amavis, steht auch. Ist in Amavis integriert. Es läuft bei uns jetzt parallel zu einem kommerziellen Scanner. Wir lassen also zuerst den Open-Antivirus laufen und danach den kommerziellen Scanner, um eben festzustellen, ob was durchgeht. Ja, kann natürlich auch Standalone betrieben werden. Und ja, soweit ich es beurteilen kann, alles, was bei mir an Viren ankommt, wird erkannt und rausgefiltert. Ist also zurzeit meines Erachtens praktikabel. Natürlich so, wenn ich jetzt Vorredner bei einer Bank arbeite und die muss absolut sicher sein, kann man sich darauf nicht verlassen. Aber wenn ich jetzt sowas machen will für die Uni oder für irgendeine Schule, dann ist es auf jeden Fall mal deutlich besser als gar nichts. Ja, der Virushammer Standalone-Programm ist benutzbar, werde ich nachher noch zeigen. Squid V-Scan ist zurzeit mehr Proof of Concept. Das heißt, das Ding funktioniert, es kennt auch wirklich die Dateien, es kennt auch Viren. So richtig benutzbar ist es noch nicht. Einfach noch nicht genug Zeit gehabt, das Ganze rund zu machen. Aber kann jeder gern dazu stoßen, der sich ein bisschen mit der Programmierung auskennt und mithelfen. Samba V-Scan kommt nicht von mir, sondern von Rainer Link. Und ich soll sagen, es ist benutzbar. Es läuft auf einigen Servern und gut. Also es läuft und macht keine Probleme. Und jeder, der will, kann testen und ihm sagen, wenn es irgendwo Probleme gibt. Ja, andere Frage, die sehr oft kommt, ist, warum machen wir das Ganze in Java? Ja, das ist doch so lahm und überhaupt. Ja, zum einen kenne ich mich in Java sehr gut aus. Zum anderen ist Java plattformunabhängig. Und der Open-Antivirus-Scanner ist unseres Wissens der einzige Virenscanner für die AS400 Power-PC. Das ist ein Mail-Server, den der Rainer Link mal administriert hat und hat dort Amavis eingerichtet und dann festgestellt, es gibt ja gar keinen Virenscanner. Gedacht, ach Quatsch, wir haben ja einen. Der lief in Java, Java Virtual Machine installiert, das Ding verwendet, problemlos. Warum noch Java? Es gibt in Java keine Buffer Overflows. Wer die Bugtrack-Liste im Jahr 2001 verfolgt hat, weiß, dass etwa 80% aller Sicherheitslücken in irgendwelchen Programmen Buffer Overflows waren. Also Code Red und Lambda verbreiten sich über Buffer Overflows. Die Sache, wie hieß dieser Linux-Wurm noch, der den DNS ausgenutzt hatte, auch irgendwie, der hat auch einen Buffer Overflow ausgenutzt. Und in Java sind Buffer Overflows nicht möglich. Das heißt, würde die Software alles in Java geschrieben werden, gäbe es keine Buffer Overflows. Das heißt 80% weniger Bugs, die auf Bugtrack gepostet werden. Und schnell ist es auch. Ich komme nachher noch auf Geschwindigkeit. Es ist also für einen Mail-Server vollkommen ausreichend. Und es gibt andere Sachen, die sind zum Beispiel in Perl programmiert, die sind nicht ganz so performant. Also von den langsamen ist Java immerhin noch am schnellsten. Ja. Zuerst zum Thema Pattern Finder. Pattern Finder dient dazu, Signaturen zu bestimmen. War auch das Programm, was als erstes implementiert wurde. Und das Problem ist natürlich, was macht man, wenn man A, keine Ahnung hat und B, sehr viele Virensignaturen braucht. Man macht einfach einen Trick. Der Pattern Finder dient dazu, aus Viren charakteristische Bestandteile herauszubestimmen. Man muss sich vorstellen, ein Virenscanner, der arbeitet nicht, wie manche Leute denken, dass sie gucken. Und wenn der irgendetwas Virenmäßiges macht, dann wird gewarnt. Das ist so nicht möglich, weil was ein Virus macht, machen andere Programme auch. E-Mails verschicken, Dateien löschen, Dateien öffnen, Dateien verändern. Ja, da wird er wahrscheinlich den Conqueror auch entdecken als Virus. Das geht nicht. Also was man stattdessen macht, man schnappt sich eben einen Virus, schaut sich an und sucht sich einen charakteristischen Teil dieses Virus heraus und sagt, das ist jetzt typisch für dieses Virus und sucht einfach nach diesem String. Ja. Und sowas bezeichnet man als Signatur und die muss man irgendwo herkriegen. Diese Signaturen sind nicht frei verfügbar. Das ist praktisch die Kronjuwelen der Virenhersteller. Die investieren sehr viel Zeit und Arbeit, um herauszufinden, was ist charakteristisch für einen Virus und was müssen wir einbauen. Man muss dort also Zeit, Geld, alles Mögliche investieren, was wir als Projekt natürlich überhaupt nicht haben. Deshalb haben wir einen kleinen Trick gemacht. Und zwar braucht der Pattern Finder einfach nur erstmal einen Virus sowie einen kommerziellen Virenscanner, der diesen Virus erkennt. Ja. Und der Pattern Finder geht hin und überschreibt systematisch das Virus und fragt den Virenscanner immer noch, sag mal, ist der Virus noch drin? Wenn er sagt, jawohl, der ist noch drin, dann bleibt die Stelle überschrieben. Wenn er sagt, nein, da ist kein Virus mehr drin, wird das Ganze wieder zurückgesetzt. Das macht er relativ lange und am Schluss bleibt so ein Gerüst übrig. Und darauf greift dann der Virenscanner. Man hat da wirklich eine Datei, die besteht jetzt aus sehr viel gar nichts und so ein kleines bisschen Programmcode noch. Und der Virenscanner meint, die ist infiziert mit diesem bösen Virus. Ist natürlich auch zum Lernen recht gut, wenn man nicht weiß, wie funktioniert überhaupt ein Virus, wo sind denn die interessanten Teile davon, kann man es drüber laufen lassen und braucht sich dann nur diese Teile anzusehen. Wenn das Programm laufen lässt, hat man am Schluss schöne kleine Signatur, kann sich die ansehen und meistens auch verwenden. Kommt darauf an, welchen Virenscanner man verwendet. Man merkt dazu schön, dass die alle sehr unterschiedlich reagieren. Der Antivir geht offensichtlich immer so auf 112 bis 128 Byte am Stück. Der UV-Scan von McAfee, der analysiert die Dateistruktur, geht also die Exe-Header durch und alles Mögliche und hat immer so kleinere Stückchen, kleinere Fragmente. Und die Antivirus, die sagen einfach, das ist der Virus, das Stück, das passt. Ja, man kann, wenn man den drüberlaufen hat, viele Signaturen verwenden, nicht alle. Und naja, diese 1300 Signaturen, die wir haben, die stammen nicht aus Analyse, sondern einfach durch Verwendung des Pattern Finders und entsprechenden Virenscanner. Wobei wir da noch sehr stark am Diskutieren sind, inwieweit wir das überhaupt dürfen und machen und tun. Ich habe selber mal intensiv versucht herauszufinden, wie denn die Lizenz von Antivir ist, weil ich will ja keine Lizenz verletzen. Beim UV-Scan von McAfee ist es so, dass ich nichts machen darf, wovon Dritte profitieren dürfen, ja, was das ja genau ist. Bei dem Antivir war es so, man geht auf die Webseite, man lädt die Datei runter, man installiert sie, man verwendet sie und hat niemals eine Lizenz zu Gesicht bekommen. Wenn man sich dann Mühe gibt und die README liest, da steht drin, bitte die Lizenz akzeptieren oder so, die mitgeliefert wird, ist nur keine dabei. Wir haben auch eine kommerzielle Lizenz, da ist auch auf der kompletten CD ist keine Lizenz drauf. Also ich habe mir wirklich eine Mühe gegeben und 2 Stunden gesucht, ich habe sie nicht gefunden. Also irgendeiner weiß, was die Lizenz von Antivir ist, soll das mir sagen. Aber ich denke, dass wir das nicht so weitermachen können. Pattern Finder ist mittlerweile auch etwas beschleunigt worden. Und zwar starten von so einem Virenscanner braucht Zeit. Also Antivir braucht zwischen halber Sekunde, Sekunde, bis der überhaupt oben ist. Scannt dann relativ schnell. Also was dann gemacht wird, man erzeugt einfach mehrere Kopien des Virus und löscht die parallel. Und die werden dann alle in einem Rutsch überprüft. Normal, wenn ich das Ding benutze, starte ich das Ding praktisch 32 Mal. Das heißt, ich erzeuge 32 Dateien, die sind an unterschiedlichen Stellen gelöscht und da bügelt der einmal drüber. Ja, zum nächsten Programm. Das ist der Virus-Hammer. Das ist dieses Standalone-GUI, mit der man seine Festplatte auf Viren scannen kann. Kann man es bis hinten sehen? So ein schöner Bug drin. Er gibt den Dateinamen an, den Pfad und den Dateinamen nochmal. Gestern Abend im Hotel noch gefixt. Führe ich gleich vor. Das Programm ist eben gedacht für End-User, die sich nicht viel Gedanken machen wollen, sondern einfach die Festplatte scannen. Zurzeit erkennt er nur Viren und zeigt sie an. Er hat also nichts mit Virus entfernen oder sonst irgendetwas. Dafür ist das Programm komplett internationalisiert und es wurde bereits lokalisiert auf Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch. Wenn also irgendeiner noch irgendeine Fremdsprache beherrscht, die hier nicht dabei ist, so Russisch, Spanisch, keine Ahnung. Was? Ja, Suaheli, genau, Japanisch. Ja, es gibt eine kleine Datei, die kann ich ihm schicken, muss er übersetzen, kann man einbauen, da ist es drin. Was noch geplant ist, ist eine Integration von dem Pattern Finder. Sprich, man soll dann irgendwo auch auf eine Datei klicken können und sagen, guck mal, was da für ein Virus drin ist. Ein besserer Fortschrittsanzeiger, zurzeit zeigt er nur das Verzeichnis an, das muss also noch viel poppiger und floppiger werden. Und was mir jetzt neulich auch aufgefallen ist, ich programmiere das Ganze unter Linux, dass man leider keine DOS-Laufwerksbuchstaben mit dem Standarddialog angeben kann. Habe ich halt unter Linux nicht. Und als ich es dann mal einem vorgeführt habe unter Windows, ja, scan mal C, konnte das C gar nicht auswählen. Dachte ich, naja, scan mal das Windows-Verzeichnis. Ja, also da gibt es noch einiges zu tun. Was wir auch machen wollen, ist Java Web Start. Wer davon mal was gehört hat, es ist so wie starten übers Internet. Es gibt ein passendes Plugin für die gängigen Browser. Und dann klickt man auf eine Webseite, man lädt die Anwendung runter und kann dann die Festplatte scannen. Haben die kommerziellen auch irgendwie so übers Internet seine Festplatte auf Viren scannen. Sowas wollen wir auch machen, dass die Leute also nur draufklicken brauchen und können direkt die gesamte Platte auf Viren scannen. Zum nächsten Thema, SquidV-Scan. Das ist also das Scannen von Traffic, der durch den Squid durchgeht. Es verwendet den Squid-Filter von Olaf Titz. Gibt es unter der Webseite. Das ist einfach nur ein Filter, mit dem man Java, JavaScript, ActiveX rausfiltern kann und alles Mögliche machen kann. Man kann Bilder rausfiltern und so weiter. Den Patch habe ich genommen und einfach umgeschrieben, dass der nichts rausfiltert, sondern die Dateien durch den Scanner jagt. Man muss dafür auf dem System den laufenden Scanner-Daemon haben. Ist kein Problem, braucht man sowieso für den Amavis. Und das einzige Problem, was wir haben, ist das Melden eines Virus. Zwar ist es so, wir können mit der Übertragung der Daten an den Client nicht warten, bis wir die Datei komplett haben. Wir brauchen aber die Datei komplett, um sie auf Viren scannen zu können. Wenn man sich vorstellt, der Benutzer macht einen Download von 20 MB, ja, das dauert dann 2 Minuten und wenn er 2 Minuten lang keine Rückmeldung kriegt, also der Browser hat einen Timeout nach 60 Sekunden und der User, glaube ich, nach 10 oder so. 10 Sekunden hat der User Timeout und keine Lust mehr. Das heißt, wir müssen ihm einfach Daten geben, damit der eben bei der Stange bleibt. Der Squid V-Scan liest einfach so ein bisschen vor, das heißt, er gibt nicht alles direkt, sondern füllt erst so einen Puffer und reicht es ihm nach und nach durch. Und wenn er dann ein Virus entdeckt, steht er vor dem Problem, was macht er jetzt? Natürlich, auf keinen Fall sollte er ihm die Datei weitergeben, aber er kann ihn auch nicht mehr umlenken auf eine andere Seite, da die HTTP-Header schon längst geschickt sind. Und was er stattdessen macht, ist die Verbindung einfach abbrechen. Ja, es ist die einzige Möglichkeit, die man im Endeffekt hat, an dieser Stelle des Protokolls. Wobei er das zurzeit auch nicht macht, das ist ein kleiner Fehler, also zurzeit passiert einfach gar nichts mehr, aber ist ja auch nicht schlimm. Hauptsache der Virus kommt nicht durch. Was zurzeit noch gar nicht unterstützt wird, sind ZIP-Dateien oder sonstige Archive. Das heißt, die erkennt er nicht. Beim Mailscanner existiert das Problem nicht, der Amaris packt automatisch alles auseinander. Und bei dem hier, beim Squid, müssen wir es eben noch einbauen. Und was auch noch kommen soll, dass man andere Scanner einbauen kann, das heißt auch kommerzielle Scanner. Das ist theoretisch möglich. Ich persönlich habe nicht so richtig die Motivation, irgendwas zu schreiben, damit die Leute andere Software verwenden können. Die sollen gefälligst den Open-Antivirus-Scanner verwenden. Aber wer Lust hat, es ist relativ einfach möglich, andere Scanner einzubauen. Der Samba-V-Scan ist ein Projekt vom Rainer Link. Der hat das Ganze realisiert über das Samba Virtual File System. Ist ein Patch für Samba 2.2.0 bis 2.2.3a. Samba 3.0, wenn er irgendwann mal rauskommt, braucht keinen Patch, der hat das schon drin. Und alle Dateien werden vor dem Lesen gescannt. Und wenn die Datei infiziert ist, wird einfach der Zugriff nicht erlaubt. Das heißt, man kriegt dann Zugriff verweigert, was relativ einfach ist. Der Samba V-Scan unterstützt mehrere Scanner über entsprechende C-APIs. Das ist natürlich der Open Antivirus Scanner Daemon seit vorgestern. Ich habe ganz böse mit dem Rainer gemeckert. Die ganze Zeit ging es nicht, aber jetzt ist er eingebaut. Dann der Sophos-Virus, der Trend Micro Virenscanner, der Kaspersky und der Semantik. Die letzten zwei sind auch erst neulich dazugekommen. Kann man also einige Virenscanner verwenden. Ja, ich habe die ganze Zeit schon über den Scanner Daemon erzählt. Der Scanner Daemon ist einfach ein Dienst, der Viren scannen kann. Und warum als Dienst? Das Ganze braucht Zeit. Also Starten des Scanners braucht auf dem 800er Duron etwa 4 Sekunden. Das Scannen von einzelnen Dateien, also von typischen E-Mails, Bereich 32 Kilobyte, geht in einer Millisekunde. Das heißt, das ist recht flott. Und wie kann man scannen? Das ist ganz einfach. Man braucht sich nur mit dem Port 8127 zu verbinden und dem einen String zu schicken, Scan und dann Verzeichnisnamen oder Dateinamen. Und der scannt das Ding einfach durch. Meldet zurück, okay, wenn alles bestens war, oder found mit einem Virusnamen, wenn er ein Virus gefunden hat. Macht also die Integration in Skripte recht einfach. Ja. Also im Amavis, naja, es steht ein bisschen anders drin, aber vom Prinzip her wird das Gleiche gemacht. Integriert ist das Ganze zurzeit in Amavis, in MIME-Defang, Odiavir, in Samba und SquidScan und noch ein paar andere. Es gibt eine entsprechende README im Unterverzeichnis Docs, wenn man das Ganze runterlädt, da steht drin, wie man es integriert. Also jemand, das in den Amavis integrieren will, die README einfach lesen. Wobei man aufpassen muss, die Version vom Amavis, die auf dem Web ist, die ist recht veraltet. Irgendwann, es hieß im Februar kommt es raus, die neue Version. Ich habe mir jetzt mal die Tage angerufen, ob denn schon Februar wäre, wenn es dann rauskommt. Meint er, ja, dann vielleicht zu Cebit. Naja. Aber in der README steht genau drin, wie man es integrieren kann. Ansonsten einfach die CVS-Version verwenden. Jetzt wird es langsam technisch. Wie ist der Scanner-Daemon aufgebaut? Der Scanner-Daemon verfügt intern über drei Teile. Filter, Scanner und Finder. Die Filter machen eine Vorverarbeitung der Dateien. Zum Beispiel können die dekomprimieren, die können sagen, okay, bei Windows-Exe-Dateien nehmen wir nicht die Datenbereiche, sondern nur den Programmcode. Dann gibt es den Scanner. Der Scanner puffert das Ganze und leitet es weiter an die Finder. Und die Finder schließlich suchen nach Viren. Der einzige Finder, der zurzeit integriert ist, ist ein reiner String-Finder. Das heißt, er sucht nach einem String. Was natürlich auch möglich wäre, sind reguläre Ausdrücke oder verteilte Strings oder irgendwelche Heuristiken oder sonst was. Zurzeit eben nur feste Strings. Der Scanner-Daemon verwaltet einen Puffer und gibt an den Finder auch den Puffer weiter. Man hat einen Datenblock, wo die aktuelle Stelle drin ist, zusätzlich noch ein Präfix und ein Postfix von jeweils möglichst 4 Kilobyte. Natürlich am Anfang, Ende der Datei geht das nicht, aber der Scanner-Daemon versucht das, dem Finder das mitzugeben, dass er halt auch vor und zurück in der Datei gucken kann. Macht die Programmierung etwas einfacher. Ja, ich hatte es schon erwähnt, die eigentliche Sucherei geht über reine binäre Strings. Und die zentrale Routine ist dann eben ein kleiner Programmcode, der einfach viele Strings erkennen kann. Man muss sich vorstellen, man muss für 60.000 Viren mal 60.000 unterschiedliche Strings erkennen können. Das heißt, man hat das Problem, ich habe 60.000 Strings und habe einen Text und muss bestimmen, ob einer dieser Strings in diesem Text drin ist. Das Ganze braucht man auch für polymorphe oder verschlüsselte Viren. Dann geht man einfach vorne auf den Header, hat dann die Stelle und entschlüsselt hinten dran. Muss man also trotzdem nach Strings suchen. Es gibt dafür einen sehr schönen Algorithmus, der nennt sich ARO-COVASIG. War auch etwas frustrierend. Ich habe mir das damals mal so überlegt, so abends im Bett, wie könnte man denn nach vielen Strings gleichzeitig suchen? Und kam dann auf so eine Idee und dachte, hurra, das ist doch toll. Am nächsten Tag gucke ich dann im Internet, suche nach Pattern Search, finde den und habe festgestellt, okay, Algorithmus, den ich mir ausgedacht habe, gibt es schon seit 1975. Naja. Umso besser. Also lieber mal vorher ins Internet gucken. Da ist eine Internetadresse, da kann man sich eine sehr schöne Animation und Erklärung von dem Ganzen ansehen, wie das funktioniert. Ist sehr nett gemacht. Wie funktioniert das Ganze? Also technische Uni, kann man ein bisschen technisch werden. Der ARO-COVASIG-Algorithmus erstellt einen Suchbaum zur Erkennung. Und sein besonderes Merkmal ist eine Failure-Funktion. Und die Failure-Funktion dient dazu, wenn man merkt, okay, ich habe jetzt keinen String gefunden, der irgendwo passt, dann fängt er nicht einfach, was weiß ich, ein Byte weiter an, sondern springt im Baum weiter. Wie kann man sich das vorstellen? Am Beispiel, wir haben zwei Suchstrings, Baumhaus und Auffahrt. Ja, nicht sonderlich geistreich, aber immerhin. Und der Suchtext würde Baufahrt heißen. Dann fängt er an und stellt fest, okay, ich habe das B, ich habe das A, ich habe das U. Sieht ja so aus wie Baum. Aber dann kommt das F. Da merkt er, ups, das passt nicht. Wenn jetzt dumm wäre, würde man sagen, okay, dann lassen wir das B weg, fangen wir weiter mit dem A. Aber die Failure-Funktion sagt ihm genau, wenn du gelesen hast, B, A, U, F, und dann findest du ein F, dann spring einfach im Baum an die Stelle, wo A, U, F erkannt wird. Das ist eine Berechnung, die man statisch machen kann am Baum, und das beschleunigt die Sache ungemein. Man kann dann nämlich die ganze Datei praktisch in einem Rutsch durchlesen, braucht kein Byte doppelt zu lesen. Das heißt, jedes Byte wird nur einmal gelesen. Das heißt, egal wie viele Signaturen ich habe, ich laufe trotzdem einmal drüber. Ja, hört sich gut an, hat einen schönen Nachteil, verbraucht unglaublich viel Speicher. Sowas. Ja. Und deshalb haben wir eine Optimierung gemacht. Es ist nämlich unwahrscheinlich, dass viele Viren die gleichen Präfixe haben, dass sie also mit denselben Bytes anfangen. Und deshalb haben wir die maximale Tiefe einfach auf 3 begrenzt, kommen damit mit relativ wenigen Knoten raus, haben aber trotzdem eine gute Vorselektion. Und nach der Tiefe von 3 machen wir eine lineare Suche. Das heißt, wir suchen dann einfach alle Patterns, die mit diesen 3 Bytes angefangen haben. Damit zur Geschwindigkeit und so ein paar Überlegungen. Stand 6.3. stimmt nicht mehr. Wir haben mittlerweile schon nochmal 2 neue Viren drin. Es gibt 200 Knoten mit Tiefe 1, was so viel heißt, wie dass die ganzen Signaturen mit nur 200 unterschiedlichen Bytes anfangen. Würde eine Trefferwahrscheinlichkeit von 78% ergeben, wenn ich ein Byte lese. In der Tiefe 2 habe ich noch 855 Knoten, macht eine Trefferwahrscheinlichkeit von 1,3% und bei 1016 Knoten, in der Tiefe 3 habe ich 1016 Knoten, damit habe ich eine Trefferwahrscheinlichkeit von 0,006. Da haben wir uns gedacht, ja gut, damit müsste das Ding ja super flott sein. Ist es aber nicht. Man sich das also überlegt, bei einem Kilobyte müsste er mit einer Wahrscheinlichkeit von 6% treffen, bei 32 Kilobyte mit 86% trivialer Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die Praxis ist aber ganz anders. Einfach mal hingegangen aus meinem Windows-Verzeichnis, welches ich irgendwo noch hatte, einfach mal alle Excel-Dateien hintereinander gehangen und einfach einen Benchmark drüber laufen gelassen. Und im Schnitt habe ich einen Treffer alle 74 Byte. Das heißt, deutlich häufiger als zu erwarten wäre. Der Grund ist, dafür ist, dass Programmcode natürlich nicht gleich verteilt ist, sondern da gibt es Befehle, die häufig vorkommen, Kombinationen, die sehr selten vorkommen. Und natürlich ist es auch so, dass in den Signaturen Programmcode drinsteckt. Richtig realer Programmcode. Aus diesem Grund haben wir deutlich mehr Treffer, als wir erwartet hätten. Wir werden dann wohl auf größere Tiefen gehen, aber wenn hier irgendeiner noch eine schlaue Idee hat, wie man das optimieren kann, dann soll er es mir sagen. Ansonsten kommen wir mit der Version auf dem Duron mit 800 MHz auf knapp 10 MB pro Sekunde. Das ist jetzt nicht weltbewegend, wenn man die Festplatte scannt, aber wenn man eine Internetverbindung hat, dann reicht das locker. Ja, also bei uns durchs Internet gehen maximal 256 Kilobyte das pro Sekunde, das reicht dann also noch. Ich habe das Ganze auch mal ausprobiert mit einer Tiefe von 4, um ein Gefühl dazu zu kriegen, wie dort der Speicherbedarf steigt. Dann hat man also 3000 paar gequetschte Nodes, also plus 53%, ein Treffer alle 153 Byte, dann kommt er immerhin auf 12 MB pro Sekunde. Das heißt, je mehr Speicher man investiert, umso schneller wird das Ding. Was aber auf einem Mail-Server wirklich nicht interessiert. Das Ganze ist also ausreichend schnell für alles, was mit Internet zu tun hat, E-Mail, Proxy, ja, zur Not könnte man damit auch ein VPN scannen. Der Programmcode selbst ist noch nicht sonderlich optimiert. Mir war es erstmal wichtig, dass es überhaupt funktioniert. Und wir haben mal simuliert, wie schnell er sein kann. Und auf der gleichen Hardware sind wir auf über 100 MB pro Sekunde gekommen. Haben gesagt, jo, mei, wird reichen fürs Gröbste. Ja, da bin ich ja gut in der Zeit. Wie sieht die Zukunft aus? Die Zukunft sieht so aus, dass wir eventuell mal Viren direkt geschickt bekommen von den Leuten, die Viren programmieren. Machen die auch. Viele sagen, ich will einfach nur ein cooles Virus programmieren und schicken die dann direkt an die Virenhersteller, dass die sich da die Zähne drauf ausbeißen. Das heißt, wir bräuchten ein eigenes Virenanalyseteam, wenn also sich irgendeiner mit Intel Assembler auskennt oder Visual Basic oder sonst was, gerne willkommen. Was wir auch bräuchten, wäre so ein Produkt wie der Sourcer. Sourcer kann Programmcode analysieren und wieder, naja, nicht rückkompilieren, aber zumindest nochmal in strukturierte Teile zerlegen, kann die Daten vom Programmcode trennen und so weiter. Das Ding kostet $300. Das heißt, wenn irgendeiner sagt, jawohl, ich spendiere das, dann wird das eine feine Sache. Und was wir auch einführen wollen, ist eine Viren-Report-Politik. Das heißt, zurzeit wird das Ganze etwas locker gehandhabt, aber Viren sind eine ganz heiße Sache. Und wir werden dann also recht bald eine GPG-Signatur veröffentlichen und jeden bitten, wenn er uns ein Virus schickt, bitte mit diesem Schlüssel verschlüsselt, dass niemand von außen drankommt. Ja, kann sich vorstellen, wenn man irgendwo ein Sammelsurium von Viren macht und da bricht einer ein, dann ist das nicht so toll. Ansonsten ist es so, wenn irgendeiner ein Virus hat und denkt, Mensch, die Jungs vom Open-Antivirus-Projekt sollen doch mal den einbauen, dass der geht, oder ihr wisst nicht, ob er es geht, einfach das Ding an mich schicken. Wenn er bei uns durch die Firewall durchgeht und ich ihn kriege, dann baue ich ihn ein und ansonsten kriegt er eine Nachricht zurück, da war ein Virus dran. Also ist eigentlich recht einfach. Ja. Dann, was wir am Scanner noch einbauen wollen, gibt es auch viel zu tun. Zum einen Erkennung des Dateityps. Ja. Zurzeit wird alles, tritt sich fest. Zurzeit wird alles gnadenlos von vorne bis hinten gescannt. Das heißt, da werden MP3-Dateien und AVI-Dateien, wird alles auf Viren geprüft. Das heißt, da wollen wir eine Erkennung des Dateityps machen, um zu schauen, ist das überhaupt eine ausführbare Datei. Und bei denen auch nur die Teile zu scannen, die ausführbar sind. Gibt auch nochmal ordentlich Geschwindigkeit. Dann wollen wir Heuristiken einbauen. Das ist sehr viel schwarze Magie. Ja, sieht das Ding so aus, als könnte es viral sein. Ja. Und nee, Windows ist kein Virus. Viren sind klein und funktionieren meistens. Ja. Dann die Unterstützung von Microsoft Office-Dateien steht noch dran. Da habe ich zwar mal Programmcode gemacht, der Office-Dateien lesen kann und die Makros extrahieren. Ist allerdings noch relativ viel schwarze Magie. Nur so als als kleinen Vorgeschmack, in der Office-Datei kann eben Makros drin sein. Und naja, es gibt unterschiedliche Versionen, 95, 97 und 2000. Die werden dann teilweise vorkompiliert, sind aber untereinander inkompatibel. Das heißt, ich kann in einer Datei kompiliert, also erstmal den Quellcode haben, dann kompiliert für 2000, für 97 und für 95. Und von diesen vier können, was weiß ich, einer infiziert sein und drei können sauber sein. Das heißt, man muss im Endeffekt alle vier scannen, um überhaupt festzustellen, ob was drin ist. Hat man öfters auch bei kommerziellen Virenscanner, die scannen eine Datei und sagen, okay, Virus entfernt, lässt man den anderen Scanner drüber laufen, sagt, der Virus ist immer noch drin. Da hat er eben irgendwo einen übersehen. Dann, was schon so fast drin war, aber noch nicht so richtig geglückt war, signiertes Dateiformat. Ja, das heißt, das Ganze mit einer digitalen Signatur ausstatten, dass man eben feststellen kann, ob einer an den Signaturen gedreht hat, und das Scannen von Archiven. Mit den digitalen Signaturen ist es so, es kann sich jeder seine eigene Signaturdatei zusammenbauen. Das heißt, wenn einer sagt, ich will das Ding, was der, wer das macht, Green Lantern, diese Spionagesoftware von der NSA, ja, wer sagt, ich will die erkennen, das kann er bei sich einbauen. Es ist auf keinen Hersteller angewiesen, der das macht. Oder einer sagt, das Moorhuhn will ich nicht durchlassen, baut er die Signatur vom Moorhuhn ein und damit wird es erkannt. Also hier bei dem Projekt hat man sehr stark die Freiheit. Was kommt noch? Squid V-Scan, das ist an sich eine riesige Baustelle. Muss auch, ist ein Patch für Squid Version 2.3. Ja, mittlerweile ist 2.6 schon in der Mache. Das muss also mal nochmal aktualisiert werden. Weitere Virenscanner sollen eingebaut werden. Beim Virushammer hatte ich schon gesagt, mehr Sprachen. Ja, also wer Russisch kann, muss sich nachher bei mir melden. Fortschrittsanzeige, und einer hat gemeint, da muss auch Skins sein, dass man das auch anders aussehen lassen kann und. Ja, das muss MP3s abspielen können, Steuer hinterziehen, Kaffee kochen und am liebsten Currywurst essen. So. Ja, Samba V-Scan, da fehlt noch der Scan beim Schreiben, was irgendwie sinnvoller ist, da mehr gelesen wird als geschrieben wird üblicherweise. Dann ist eine Quarantäne geplant, das heißt, wenn er beim Schreiben erkennt, hier ist ein Virus, dann schwupp, geht er erstmal weg aus dem Dateisystem und vielleicht automatische Bereinigung des Ganzen. Viel zu tun. Was wir auch brauchen, sind Beta-Tester. Wer einen Webserver administriert, einen Mail-Server administriert, ja, und noch keinen Virenscanner hat oder irgendeinen hat, den er nicht mag, ja, bei uns das Ding runterladen, installieren, testen. Ja, uns interessiert Fehlalarme. Ja. Ich habe es einmal geschafft, Fehlalarm hinzukriegen, habe es zwei Tage später gemerkt, hatte dann so schätzungsweise 300.000 E-Mails gehabt vom System, hat mich immer wieder gewarnt. Dank der überlegenen Macht von Linux konnte ich die in 2 Stunden bereinigen. Ja, stell mir vor, so unter Windows, Exchange Server, ja. Datei löschen. Sind Sie sicher? Ja. Ja. 300.000 Mal. Hab einen gefragt, was würdest du da machen? Hat er gemeint, Backup aufspielen. Na ja gut, unter Linux, habe ich gesagt, unter Linux habe ich einfach gemacht find, ja, grep, nach dem String, der in jeder dieser E-Mail drin war, rm. Der lief dann 2 Stunden und dann hat das nochmal gepasst. Was auch geplant ist, ist ein Linux-Kernel-Modul. Da sind die Planungen schon relativ weit, sodass wir immerhin wissen, wie es geht. Und dann eben unter Linux auch ein richtiges On-Access-Scanning haben. Das heißt, wenn der Benutzer eine Datei mit VI öffnet, kommt die Meldung, Virus drin, Zugriff verweigert. Ja, und natürlich habe ich vorhin schon erwähnt, wohin mit Viren? Immer her zu mir, je mehr ich habe, desto gut. Ich habe auch einen GPG-Key, der irgendwo auf den Key-Servern rumfliegt, kann man also auch verschlüsseln. Ja, damit bin ich am Ende. Und bei Fragen natürlich auf die Projektseite oder direkt an mich. Und danke für die Aufmerksamkeit. Ja, Fragen. Dann Zeit. Keine Fragen. Ja.
Wo kommt ein 1300 Viren?
Da gab es eine nette Webseite, die leider 2 Monate später aus Bocklosigkeit geschlossen wurde. Da konnte man sich knapp 1500 runterladen. Es gibt also so Archive, da gibt es mehrere, da kann man sich die Dinger runterladen. Und wer noch welche kennt, soll sie mir auch schicken, weil die eine Quelle ist jetzt versiegt. Ja.
Ja? Wie viel Speicher brauchen diese Remoten? Also da war ja eigentlich auch zunehmend.
Ja. Also der Brauch, es hängt stark davon ab, wie viele Signaturen du drin hast. Bei den 1300 braucht er etwa 11 MB. Geht also noch. Schnüffelig. Ja? Sonst noch?
Ja?
Ja, das ist korrekt. Wenn du also polymorphe Viren hast, die sich selbst verschlüsseln, wird es sehr hakelig. Und wir können auch nicht alle Viren erkennen mit der aktuellen Scan-Engine. Hast du recht, also die bestehen dann aus sehr wenig Programmcode, der die Entschlüsselung startet. Dann kommt zufälliger Code und nach 200 Byte zum Beispiel nochmal anderer Programmcode. Und da muss man teilweise auch den Programmcode dann selber entschlüsseln, um festzustellen, ob da was ist. Aus dem Grund wurde der Scanner-Daemon schon so geschrieben, dass er den Findern plus minus 4 Kilobyte gibt, dass die also noch ein bisschen rumwühlen können. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe überhaupt keine Ahnung von Intel-Assembler-Programmierung und weiß nicht, wie die Viren aufgebaut sind. Das heißt, wenn du da Ahnung hast, ja, willkommen, ein neuer Entwickler. Und würde ich gerne, also wir können alles einbauen. Wenn also irgendeine Idee hat, so und so sieht es aus, baut das ein, können wir machen. Ja, es ist so, die Integration in den Amavis ist so, dass wenn der Scanner nicht läuft, dass die Mail trotzdem durchgeht. Ja, weil ich habe ja auch Angst. Auf der anderen Seite ist es so, dass der Scanner-Daemon auch noch nicht so richtig doll sicher ist. Man kann dem beliebige Dateien schicken. Man kann dem zum Beispiel auch Dev Zero schicken. Ja? Dann fängt er an, das durchzuscannen. ja, also da gibt es noch einiges zu tun. Mehr so ist benutzbar. Ich wollte es ja noch vorführen, für die, die es interessiert. Führen wir das Ganze mal vor, wie es denn so aussieht. Jetzt hört man mich auch mal. Fangen wir an mit dem guten Virushammer. Da ist er. Die GUI hat man vorhin schon gesehen. Ich kann hier also beliebige Verzeichnisse hinzufügen, die ich auf Viren scannen will. Ja, gut. Ich habe jetzt hier mal so ein Verzeichnis, habe ich 2, 3 Viren abgelegt. Geht man auf jetzt scannen und da sieht man, da hat er jetzt so 2, 3 Viren gefunden. Ist also auch für den Hausgebrauch recht flott. Ja, und relativ einfach zu bedienen, sage ich mal. Dann haben wir den guten, wo ist er denn? Conqueror, wo bist du? Da. Den guten Squid V-Scan, den sieht man natürlich nicht so wirklich doll. Gehen wir mal auf eine Seite mit Viren. Der EICA ist die europäische irgendwas mit Viren, Dingsbums heißt der Laden. Zusammenschluss von Antiviren-Experten und dann gibt es Testdateien, die sich hier unten befinden und da ist jetzt EICA.com. Ja, und kann man jetzt draufklicken und die kommt dann auch. Die wird jetzt irgendwo rumliegen. Ich kann jetzt aber auch hingehen und im Conqueror dann mal den Proxy aktivieren. So. Jetzt ist der Proxy aktiv. Jetzt mache ich ein Reload. Und man sieht, ja, das, was ich gesagt habe, dass der abbricht, aber den Browser nicht darüber informiert, dass er abgebrochen hat. Das ist noch ein Bug. Aber sieht zumindest, die Datei geht nicht durch. Ja. Müsst ihr mir jetzt einfach glauben, dass das so ist? Ja. Wie bitte? Ja. Ja, gut, also. weiß der Kuckuck, wo soll man denn drauf gehen? Heise.de. Ja, also das ist ein ganz normaler Squid, der hier läuft, der funktioniert auch und also der funktioniert schon, ja. Ich kann jetzt auch auf Aika selber drauf gehen. Also das geht. Und diese Seite, das ist ganz lustig, die kommt nämlich aus dem Cache. Und hier unten steht nämlich schon der komplette Virus drin als Text, weil es so eine Testvirensignatur, die eigentlich nichts macht und nur zum Testen da ist. Und wenn ich jetzt auf dieser Seite schon einen Reload mache, kommt die gar nicht. Der blockt schon den Zugriff auf die Seite. Das heißt, der Scanner-Daemon ist noch etwas aggressiver als kommerzielle Virenscanner. Der lässt auch, sage ich mal, einfache Texte, die irgendwie Viren drin haben, gar nicht durch. Ja, sagt, kommt mir nicht in die Tüte. Ja, und das andere mit dem, ups, da habe ich es. Ene, mene, mu. Na. Scannen wir mal Homequad-Viren. Netcat localhost 8. Du musst Laptop. Font warm bread trends. Okay, da sieht man also, so ist die Integration in Shell-Skript. Ich kann dann mal ein anderes Verzeichnis scannen, wo kein Virus drin ist. Kommt okay zurück. Man sieht, das geht auch recht flott. Und ist wirklich vom Shell-Skript auch machbar. Das heißt, wenn einer das in irgendwas integrieren will, überhaupt kein Problem. Ja, doch noch Fragen? Alles klar. Gut, dann wünsche ich noch viel Spaß mit den weiteren Linux-Fragen.